Und wie das bei solchen alten, zerstreuten Professoren ist, er vergisst immer wieder, dass er umgezogen ist und vergisst die neue Adresse. Also er geht nach der Vorlesung gedankenverloren nach Hause und landet immer wieder vor der Tür seiner alten Wohnung. Eines Tages, als er wieder vor seiner alten Wohnung steht, sieht er da einen kleinen Jungen auf der Treppe sitzen und sagt, du Kleiner, komm doch mal her. Hier hat doch mal so ein alter Professor gewohnt. Kannst du mir sagen, wo der hingezogen ist? Da sagt der kleine Papi, komm nach Hause. Die Mami wartet schon mit dem Mittagessen. Es laufen heute massenweise Leute herum, die vergessen haben, wo sie herkommen und die nicht wissen, wo es lang geht, die nicht wissen, wo sie zu Hause sind und die vor allem nicht wissen, wie sie wieder nach Hause kommen könnten. Und wir Christen, wir unterscheiden uns von denen dadurch, dass wir wissen, wo wir herkommen, nämlich von Gott, unserem Schöpfer, dass wir wissen, wo unsere Heimat ist, nämlich im Himmel, bei Gott. Und dass wir wissen, wie wir dorthin, also nach Hause kommen können, nämlich durch seinen Sohn Jesus Christus. Und dieses Wissen, das hat uns nicht irgendwann mal jemand übergestülpt, sondern das hat uns Gott selbst offenbart. Und dieses Wissen, das stülpen wir nicht anderen Menschen einfach über, sondern wir teilen das denen mit in Form einer höflichen Einladung. Komm heim. Unsere Rolle als Christen, auch die Rolle von mir und den Predigern hier an so einem Tag, die ist weiter gar nichts als die Rolle des kleinen Jungen aus der Geschichte. Wir machen weiter gar nichts als die Verlorenen, also die, die Orientierung verloren haben, wieder einzuladen und sagen, komm nach Hause, das Essen ist fertig, das Festessen ist vorbereitet. Eines Tages kommt zu Jesus ein alter Mensch, auch ein Professor, der die Orientierung verloren hatte, der nicht mehr so genau wusste, wo es eigentlich lang geht. War ein Jude, ist ja klar, alle Menschen, mit denen Jesus da zu tun hatte, waren Juden. Und die Juden, die haben so eine meisterhafte Art, sich auszudrücken, also so um zwei Ecken rum, von hinten durch die Brust ins Auge. Also die sagen manchmal nicht gerade, was sie wollen, sondern das wird alles ein bisschen verschleiert. Also es gibt zum Beispiel folgende Geschichte. Ein Jude lädt einen anderen zur Namensgebung seines Sohnes ein. Nun möchte der, dass der ein richtiges, anständiges Geschenk mitbringt, aber der kann dem ja nicht sagen, ich lade dich ein, damit du ein großes Geschenk mitbringst. Also macht er Folgendes. Er lädt ihn ein und sagt, weißt du überhaupt, wo ich wohne? Nee, keine Ahnung. Pass auf. Ich wohne in der Webergasse, Nummer 5. Da gehst du durchs Hoftor und hinten steht noch ein zweites Haus. Da gehst du rein, Treppe hoch, zweites Stockwerk, rechts den Gang hinter und die vorletzte Tür links, da wohne ich. Und da klopfst du dann mal richtig mit dem Fuß dran. Na, wieso mit dem Fuß? Na, du wirst doch wohl nicht mit leeren Händen kommen. Also so einer, der sich so, der nicht gerade raus das sagt, was er auf dem Herzen hat, so einer kommt zu Jesus. Seine äußeren Lebensumstände, die waren bestens, der war ein beneidenswerter Mensch, der war reich, der war Spitzenfunktionär des jüdischen Staates, des Staatsapparates, gelehrter Professor. Höher als er konnte man gar nicht steigen. Mehr als der konnte man im Leben gar nicht erreichen. Eine größere Karriere war überhaupt nicht drin und trotzdem war dieser Mensch unzufrieden. Einer von den Millionen, wie sie auch heute rumlaufen, die alles haben und trotzdem unzufrieden sind. Ich erinnere mich noch, aus unserer jungen Gemeinde war mal einer, da haben wir so eine Jugendstunde gehalten über das Thema Karriere. Und der junge Mann, der diesen Abend hielt, der hat mir über die Frage gesprochen, was ist wichtiger, die Karriere oder Jesus? Ja, klar, im frommen Gemeindehaus, was soll er anders sagen, hat er natürlich so nach dem Eichhörnchen Prinzip gesagt, na, Jesus ist wichtiger. Eichhörnchen Prinzip, kennt ihr das? Frommer Kindergarten, wo es sehr fromm zugeht und eines Vormittages ist Rätselraten dran und da wird den Kindern ein Rätsel aufgegeben, also es ist, sieht niedlich aus, braun und manchmal schwarz, hat einen dicken, buschigen Schwanz, springt von Baum zu Baum und isst gerne Haselnüsse. Was ist das? Nur sagt ein Junge, also im Normalfall würde ich ja sagen, es ist Eichhörnchen, aber wie ich den Laden hier kenne, wird es wohl das herzliebe Jesulein gewesen sein. Also ist ja klar, dass der junge Mann in unserem Gemeindehaus gesagt hat, naja, Jesus ist wichtiger als die Karriere. Dann hat er seine Meinung geändert, dann ließ er Jesus mal beiseite, hat sich nur noch um seine Karriere gekümmert. Dann habe ich ihn ein Jahr oder zwei Jahre später wieder getroffen Und da hat er tatsächlich alles erreicht, was man als junger Mensch erreichen konnte, jedenfalls damals zur DDR-Zeit. Der hatte einen Studienplatz, eine Frau und eine Wohnung. Also mehr war er nicht drin. Aber der hatte keinen Frieden. Der war unzufrieden, der hat nur gemeckert und genölt. Mit allem hatte er Schwein, bloß nicht mit dem Glück. Denn zum Glücklichsein, da gehört offenbar ein bisschen mehr als eine Frau und eine Wohnung und eine Karriere. Man hat ja bloß meistens keine Zeit, über das alles nachzudenken. In der Woche muss man jobben, am Wochenende shoppen, am Tage arbeiten, am Abend Fernsehen. Aber in der Nacht, wenn alle Apparate und Lichter ausgeschaltet sind, da kommen einem ja manchmal so allerhand Gedanken. Und die Gedanken, die kann man ja nicht einfach so abschalten wie die Nachttischlampe. Eines Nachts sitzt der Professor Nikodemus in seiner Studierstube und er denkt nach über die Frage, was habe ich in meinem Leben eigentlich erreicht und was kommt bei meinem Leben eigentlich raus? Sicher hat er sich gesagt, ich habe es zu was gebracht, also meine Karriere, das soll mir erstmal einer nachmachen. Aber was ist der Sinn vom Ganzen? Dieser Professor mit dem Namen Nikodemus, der merkt, dass ihm etwas fehlt. Er kann gar nicht konkret sagen, was ihm fehlt, er merkt nur, dass ihm etwas fehlt. Und da pustet er kurz entschlossen seine Lampe aus, zieht sich einen dunklen Mantel über, schleicht im Schatten der Häuser durch das nächtliche Jerusalem. Johannesevangelium Kapitel 3, Vers 1, es war aber ein Mensch unter den Pharisäern, der hieß Nikodemus. Ein Oberster unter den Juden, der kam zu Jesus bei der Nacht. Nikodemus geht zu Jesus, weil er fühlt, irgendwie hat der mit dem zu tun, was mir fehlt. Und er erwartet, dass er das von Jesus kriegt. Der kommt also zu Jesus mit einer bestimmten Erwartung. Genauso wie du heute mit einer bestimmten Erwartung hierher gekommen bist. Du erwartest vielleicht, dass du heute loskommst von deiner Wut oder deiner Angst, dass du wegkommst über deine innere Leere oder deine Traurigkeit. Du erwartest vielleicht eine Sinngebung für dein Leben, dass du dir sagst, vielleicht findest du hier auf dem Gelände irgendwie einen Hinweis für einen Job, was du mal machen könntest. Also du erwartest, das bei Jesus zu finden. Gibst du natürlich nicht zu, tust dir ganz cool, als ob dich alles gar nicht so anginge. Wenn wir uns unterhalten würden, würdest du vielleicht sagen, nee, Herr Pfarrer, muss ich Sie enttäuschen, ich bin nicht wegen Ihrem Jesus hier. Also genau genommen, ich wollte mir bloß mal die Töchter des Landes begucken. Gut, mein lieber Nico, also wenn ich Nico sage, meine ich dich, wenn ich Nikodemus sage, meine ich den Professor. Also gut, Nico, wir wollen uns jetzt mal nicht streiten. Wir wollen mal lieber sehen, was unser Professor macht. Der macht nämlich genau dasselbe wie du. Der gibt mit keiner Silbe zu, dass er ein Problem hat. Kein Wort davon, dass er sich am Leerlauf seines Lebens wundscheuert. Dass er sich danach sehnt, ein neuer, ein anderer Mensch zu sein. Nur ja nicht zugeben, dass er Hilfe braucht. Ein Helfer, ein Heiland, ein Erlöser. Nur ja nicht den Eindruck erwecken, er hätte ein seelsorgerliches Gespräch nötig. Nö, überhaupt nicht. Professor Nikodemus ist gekommen, um mal ein bisschen zu plaudern, so zu diskutieren. Will sich mit diesem Jesus mal ein bisschen unterhalten. Eine kleine theologische Debatte unter Fachleuten, mehr nicht. Also wenn ihr als Missionare unterwegs seid und Gespräche führt mit anderen Menschen, dann müsst ihr mal darauf achten, das gibt viele, die kommen mit irgendwelchen Fragen und du gehst jetzt ernsthaft auf die Fragen ein, aber das ist gar nicht die Frage von denen. Das ist nur vorgeschützt und die kommen mit einem ganz anderen Problem. Wir haben ja nicht die Gabe wie Jesus, den Leuten sozusagen durch die Stirn durchzugucken, was das eigentliche Problem ist, aber man muss aufpassen, man muss hören. Will der wirklich sich mit mir über die Kreuzzüge unterhalten oder muss ich dem mal erzählen, was das Kreuz bedeutet von Jesus? Also dieser Mann hier, statt diese Frage zu nennen, die ihn bewegt und die ihn nachts nicht schlafen lässt, die Frage nach dem persönlichen Seelenheil, statt diese Frage zu stellen, und statt zu fragen, was er nicht weiß, da redet er von dem, was er weiß. Meister, wir wissen, wir, sagt er. Der ist ganz alleine da, aber der redet von sich, wir. Meister, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, von Gott gekommen, denn niemand kann die Zeichen tun, die du tust, außer es sei Gott mit ihm. Also der Mann hat eine ziemlich hohe Meinung von Jesus. Aber Jesus sucht ja nicht Leute, die von ihm eine hohe Meinung haben, sondern die ihn lieb haben. Jesus will keine Bewunderer, der will Nachfolger. Und deshalb geht er auf diesen Schwall von höflichen Redensarten überhaupt nicht ein. Der sieht doch den Professor an der Nasenspitze an, dass den was ganz anderes bewegt. Und dass der mehr sucht als eine geistreiche Unterhaltung. Und deswegen geht Jesus mit seiner Antwort auf das, was der gerade gesagt hat, überhaupt nicht ein. Sondern er beantwortet die Frage, die Nikodemus in Wirklichkeit interessiert. Also die Frage, Jesus, wie werde ich ein neuer Mensch? Wie finde ich in meinem Leben einen Sinn? Vers 3, Jesus antwortete, ich versichere dir, nur wer von Neuem geboren ist, wird Gottes Reich sehen. Mit anderen Worten, Jesus stellt dem Herrn Professor Nikodemus die Frage, vor der sich so viele Christen, auch christliche Profis und Professoren fürchten, nämlich die Frage, bist du wiedergeboren? Auf Deutsch, bist du bekehrt? Da gibt es Christen, vor allem unter den Professoren, die fangen jeden Satz an, genau wie unser Professor Nikodemus. Wir wissen. Die stochen in der Bibel rum und sagen, wir wissen, dieser Vers ist echt und dieser Vers ist unecht. Wir wissen, Jesus kann das und das so gar nicht gesagt haben. Wir wissen. Einer von denen, der auch alles genau weiß, das ist der Professor Lüdemann. Der hat zum Beispiel behauptet, dass er weiß das Grab von Jesus, das ist gar nicht leer gewesen, Jesus ist im Grab verwest, war gar nicht auferstanden. Vom gleichen Schlag wie der Lüdemann war auch die Frau Professorin Etta Linnemann. Klingt so ähnlich, ist aber was anderes. Das war eine Schülerin von Bultmann. Also können wir das auseinanderhalten. Lüdemann, Linnemann, Bultmann, ich bin Lehmann. Nur, dass ihr, aber das sind verschiedene Personen. Also diese Frau war eine Schülerin von Bultmann, war eine Vertreterin der modernen Theologie. Eine Professorin in Marburg. Eines Tages hat die in Marburg an der Uni am schwarzen Brett Folgendes dran gezweckt. Ich lese mal nur einen Teil davon. Eine Mitteilung an ihre Studenten. Ich habe Jesus Christus als meinen lebendigen Herrn erfahren, der für meine Sünde am Kreuz gestorben ist und der auferweckt ist und dem alle Gewalt gegeben ist im Himmel und auf Erden. Und ich erfahre durch den Heiligen Geist und die Zeugnisse der Brüder und Schwestern die ganze Bibel als Gottes lebendiges Wort, das heute geschieht. Ich habe erkannt, dass ich in meinem Leben ein blinder Blindenleiter gewesen bin und erkläre alles, was ich bisher gelehrt und geschrieben habe, als einen Dreck. Oh, da bin ich gleich in meine Bibliothek gegangen, habe ich gleich die Bücher von der alle rausgeschmissen. Ja, wenn die Verfasserin selber sagt, es ist Dreck, dann muss es ja nicht in meiner Bibliothek stehen. Aber was die dann geschrieben hat, die Bücher, die sind lesenswert. Also jeder Theologiestudent müsste mal lesen, was diese Frau schreibt, über, zum Beispiel über die Frage der Quellenunterscheidung und sowas. Also, noch ein Satz dazu. Ich kann nicht länger versuchen, sagt Frau Linnemann, das Wort der Schrift mit meinem Denken zu kontrollieren, sondern nur noch darum bitten, dass Gottes Wort durch den Heiligen Geist mein Denken verwandelt. Diese Frau ist der Beweis, selbst ein Theologieprofessor kann sich noch bekehren. Und deshalb bitte ich euch, gebt euren ungläubigen Dozenten, falls ihr mit solchen Leuten zu tun habt, gebt die nicht auf, sondern hofft und betet weiter für die, dass die eines Tages aufhören zu sagen, wir wissen, sondern mal sagen, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Ich muss euch an dieser Stelle mal was erzählen vom Karl Barth. Das war auch so ein berühmter Theologieprofessor. Wahrscheinlich der berühmteste deutsche Theologieprofessor des vorigen Jahrhunderts. Der hat reihenweise Bücher geschrieben, die waren immer so dick. Der hat ganze Generationen von Theologen geprägt. Und am Ende seiner wissenschaftlichen Laufbahn, da hat er seine Abschlussvorlesung gehalten. In der Universität Chicago. Und die Studenten, die saßen nur alle mit einem gezückten Bleistift da. Was wird der große Professor in seiner letzten Vorlesung sagen? Was wird die Botschaft sein, die er als letztes und wichtigstes, als Quintessenz seines Lebens und Forschens und Glaubens an die nachfolgende Generation weitergeben wird? Karl Barth begann in seiner Rede dann folgenden Satz. Meine Damen und Herren, meine Theologie kann zusammengefasst werden in dem Vers, Und jetzt setzten sie alle die Bleistifte an. Jetzt erwarteten sie alle eine hochgeistige Formulierung, vielleicht einen bestimmten Bibelvers. Und stattdessen kam ein Vers aus der Sonntagsschule, aus dem Kindergesangbuch. Karl Barth sagte, meine Theologie kann zusammengefasst werden in dem Vers, Jesus loves me that I know, for my Bible tells me so. Jesus liebt mich ganz gewiss, denn die Bibel sagt mir dies. Seht ihr, Freunde, das ist alles. Und das ist der Weisheit letzter Schluss. Und das reicht dann auch für das Ende eines Menschenlebens. Ich habe mal gehört, wie ein alter Professor zu meinem Vater, der auch so alter Professor war, mal gesagt hat, Herr Kollege, je älter ich werde, umso mehr lebe ich eigentlich nur noch aus ein paar Sätzen von Luthers Katechismus. Also, ich hoffe ja, ich irre mich jetzt, aber ich befürchte, dass der Katechismus in eurer Generation nicht mehr zu den bekanntesten Dingen gehört. Kennt ihr das zum Beispiel noch auswendig, die Erklärung Luthers zum dritten Artikel? Ich glaube, dass ich nicht aus eigener Vernunft noch Kraft, könnt ihr mit sagen? Ich glaube, dass ich nicht aus eigener Vernunft noch Kraft an Jesus Christus, meinen Herrn, glauben oder zu ihm kommen kann, sondern der Heilige Geist hat mich durch das Evangelium berufen und so weiter und so weiter. Ich habe es ja geahnt, dass ihr es nicht mit sagen könnt. Ich komme auf diesen Katechismus-Satz nachher nochmal zu sprechen. Ich muss erst mal das Thema Elter Linnemann hier fertig bringen. Also ich hatte gesagt, diese Frau ist erstens der Beweis, dass auch ein Theologieprofessor sich noch bekehren kann. Und jetzt geht es weiter im Thema. Diese Frau hat zweitens die Erfahrung gemacht in das Reich Gottes. Da kommt man nicht durch Wissen, sondern Christ wird man durch Wiedergeburt. Und dieses Wort Wiedergeburt, das bedeutet in der Bibel was ganz anderes, als was die Leute heute so darunter verstehen oder viele darunter verstehen. Viele, wie zum Beispiel die Nina Hagen, hier die mit dieser dekorierten Gemüseschallplatte auf dem Kopf, die immer so der Augen rollt und so kreischt, ihr wisst Bescheid. Ja, die kennt ihr auch, den Katechismus kennt ihr nicht. Ja. Also die zum Beispiel, die glaubt auch an die Reinkarnation. Die ist der Meinung, dass er früher auch schon mal auf dieser Welt als irgendwas gewesen ist. Und eben wiedergeboren worden ist in eine neue Existenz. Also zum Beispiel, ich war im Mittelalter Pfarrer von Mantua und jetzt bin ich Pfarrer von Manta. Oder ich war Helferin in der Frauenabteilung von Irrsinnigen und jetzt bin ich die Frau Hella von Sinn. Oder ich war Mönch in Tibet und jetzt bin ich Maus in Theosbett. Oder ich war meine Tarantel, jetzt bin ich Tante Emma und so. Also ja, diese Lehre von der Seelenwanderung und der Wiedergeburt, die kommt aus Indien, aus dem Hinduismus und wird dort als eine Strafe verstanden. Hab gerade vor ein paar Tagen gelesen in der Zeitung, dabei ist am 3. Januar ist ein großes Fest in Indien, wo eine 500.000 Menschen in Nordindien in den eiskalten Ganges reinmarschieren. Eine der größten Freiluftveranstaltungen der Welt, heißt es hier überhaupt. So, jetzt lese ich aus der Zeitung vor. Nach dem Glauben der Hindus reinigt ein Bad im Ganges während des Festes den Menschen von seinen Sünden. Der Kreislauf, jetzt kommt das Stichwort, der Kreislauf der Wiedergeburt beschleunigt sich dadurch und bringt ihn so dem Nirvana näher, dem Austritt aus dem Kreislauf des Leidens. Das ist also eine Strafe, wenn man immer wieder geboren wird und das muss man möglichst hinter sich bringen, bis man endlich mal aus diesem elenden Rad dieser ständigen Wiedergeburt rauskommt. Bei uns, durch die Beatles und durch Hair und sowas, da ist eine ganz andere Vorstellung von der Wiedergeburt entstanden. Da gilt das mehr als eine Art von Belohnung oder so. Also in jedem Falle, sage ich euch, gilt die Lehre von der Seelenwanderung und Wiedergeburt in diesem Sinne, das ist ein ganz großer Betrug, das ist ein tödlicher Irrtum. Das ist eine ganz gefährliche Irrlehre. Und der ganze Reinkarnationsschwindel, der wird erledigt durch einen einzigen Satz aus der Bibel im Hebräerbrief Kapitel 9, da lesen wir, es ist dem Menschen bestimmt, einmal zu sterben, danach das Gericht. Täusche dich nicht, du lebst nur ein einziges Mal und du stirbst auch nur ein einziges Mal. Und es kommt danach nicht was Neues und nicht eine neue Chance und eine neue Möglichkeit für dich, sondern es ist den Menschen bestimmt zu sterben, danach kommt das Gericht. Und im Gericht, da geht es nur um eine einzige Frage, nämlich hast du an Jesus geglaubt, hast du mit ihm gelebt? Oder wie es die Bibel hier ausdrückt, bist du wiedergeboren? Luther hat gesagt, wer da glaubt an Christus, der ist wiedergeboren oder neugeboren. Und ich muss euch darauf aufmerksam machen, dass Luther hier, wo er von der Wiedergeburt spricht, das Wort Taufe gar nicht erwähnt. Viele können den Begriff Wiedergeburt gar nicht anders denken als im Zusammenhang mit der Taufe. Weil mal in der Bibel im Titusbrief vom Bad der Wiedergeburt gesprochen wird, weil auch Jesus hier in seinem Gespräch mit Nikodemus von Wasser und von Geist spricht. Aber erstens ist die Taufe nicht die Wiedergeburt, sondern die wirkt die Wiedergeburt. Sie ist ein Mittel dazu, indem sie die Vergebung der Sünden anbietet. Und zweitens wird die Wiedergeburt nicht nur durch die Taufe gewirkt, sondern eben auch durch das Wort des Evangeliums. So steht es im 1. Petrusbrief, ihr seid wiedergeboren aus dem lebendigen Wort Gottes. Und die Lehre, die die Wiedergeburt einseitig nur mit der Taufe verbindet, die ist nicht biblisch, gleich gar nicht lutherisch. Viele verstecken sich ja so hinter dieser falsch verstandenen Tauflehre, getauft und damit ist alles erledigt. Aber da muss ja noch der Glaube dazukommen. Luther sagt ja zum Beispiel in seinem Katechismus, den ihr nicht so gut kennt, ohne Glaube nützt die Taufe nichts. Es hat mal einer gesagt, dass dieses absolut gesetzte Taufwiedergeburtsverständnis wie so ein Leichentuch über den deutschen Kirchen liegt. Weil die Kirchen sich bei der Taufe beruhigen und vergessen, dass aus der Kindertaufe eine Verpflichtung erwächst, nämlich glaubensweckende Verkündigung, also auf Deutsch gesagt Evangelisation. Und deshalb bin ich gerade dabei, dieses Leichentuch zu lüpfen. Indem ich sage, Wiedergeburt heißt dasselbe wie Bekehrung. Und ohne die kommt man nicht in Gottes Reich. Der Ausdruck Wiedergeburt macht ja nur deutlich, dass es hier um etwas geht, was man nicht selber machen kann. Als wir uns bekehrt haben, da haben wir doch nicht was gemacht, sondern da ist uns was passiert. Da ist uns einer begegnet, der uns ein neues Leben geschenkt hat. Man kann sich nicht selber gebären, man wird geboren. Das kommt also gar nicht darauf an, dass du von vornherein hinter alle Geheimnisse der Bibel kommst und alle Dogmen der Kirche verstehst. Auf deine Wiedergeburt kommt es an. Und eine Geburt, verstehst du, das ist doch nicht ein Gedankending, sondern eine Geburt, das ist doch die Grundtatsache des Lebens. Gott will, dass du lebst, verstehst du? Nicht bloß, dass du existierst und bloß da bist wie eine Kuh, sondern dass du wie ein Mensch nach dem Dasein, dem Zweck, dem Sinn des Daseins fragst. Jesus sagt, Johannes 10, Vers 10, ich bin gekommen, um euch ein Leben zu bringen, das euch rundum genügt. Der möchte, dass du jetzt ein sinnvolles Leben und nach deinem Tod das ewige Leben hast. Und wenn du merkst, dass du verkehrt gelebt hast, ohne Gott, dann bietet Gott dir an, du kannst nochmal von vorne anfangen. Du kannst neu anfangen, neu werden, neu geboren werden, wie ein Kind. Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, so könnt ihr nicht ins Reich Gottes kommen. Du überwindest doch den toten Punkt deines Lebens nicht dadurch, dass du nur noch mehr an dir arbeitest, an deinem Charakter oder deiner Karriere oder so. Ich meine, wenn einer auf den falschen Weg geraten ist, da hat es doch keinen Zweck, dass er immer schneller rennt. Sondern das einzige Sinnvolle ist doch, dass er aufhört, umkehrt, neu anfängt. Eigentlich müsste der Nikodemus jetzt sagen, ja Jesus, du hast recht, das stimmt. Ich renne mein ganzes Leben, aber ich lebe falsch, ich brauche einen neuen Start. Aber statt jetzt das Einzige zu tun, was jetzt dran ist, nämlich mit Jesus anzufangen, da fängt dieser Mann an, mit Jesus zu diskutieren. Als Jesus dem Nikodemus die Frage nach der Bekehrung stellt, da ist der Herr Professor bereits am Ende mit seinem Wissen und auch mit seinem Begreifen. Der begreift nur so viel, dass hier von unbegreiflichen Dingen die Rede ist. Und da verlegt er sich aufs Diskutieren. Und zwar auf eine so primitive Weise, dass man sich wundert, wie ein gebildeter Mensch solchen Schwachsinn produzieren kann. Das ist mir schon öfter aufgefallen in Diskussionen, so nach Evangelisationsabenden. Also wenn man auf Gott zu sprechen kommt, da reden selbst die gebildetsten Leute manchmal einen Mist zusammen, dass einem übel werden kann. Auf das Stichwort Wiedergeburt, da antwortet der Professor Nikodemus, wie kann denn ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Er kann doch nicht in den Leib seiner Mutter zurückkehren und ein zweites Mal auf die Welt kommen. Diese Antwort, die zeigt in einer geradezu peinlichen Weise. Es ist absolut vergeblich, die göttlichen Dinge mit der Vernunft und dem Verstand begreifen zu wollen. Also Freunde, ich sage kein Wort gegen die Vernunft. Das ist ja eine Gabe Gottes. Aber die Vernunft hat die Eigenart, sich immer irgendwas anderem unterzuordnen. Luther sagt, die Vernunft ist eine Hure. Die stellt sich in den Dienst von jedem. Das kommt immer darauf an, in wessen Dienst sie steht. Wir sollen ja Gott mit allen Kräften von unserem Verstand lieben. Ich sage nichts gegen die Vernunft. Ich sage nur, sie ist kein Mittel, um Gott zu erkennen, um zu Gott zu kommen. Ich will es mal an einem Beispiel deutlich machen. Also ich bin zum Beispiel absoluter Fan von Schwimmflossen. Wenn ich im Freibad bin und dann läuft einer so auf den Betonrand vom Schwimmbassin mit solchen riesigen blauen langen Gummilatschen da lang, also das ist ein Anblick, von dem ich mich nicht lösen kann. Das sieht so blöde aus, diese dünnen Beine und dann diese großen Gummilatschen. Und wenn der dann so läuft und dann losschwimmt, also da hänge ich dran. Mal angenommen, ich würde auf einem Berg sitzen, vielleicht ein bisschen höher als der Killesberg, und würde da in die Landschaft gucken und dann hätte ich das Schnaufen hören und da käme einer den Berg hoch mit blauen Schwimmflossen, da würde ich ja nicht mehr begeistert gucken, sondern entgeistert. Weil ich sagen würde, Mann, nichts gegen deine Flossen, aber hier auf dem Berg brauchst du Bergschuhe. Also versteht ihr, nichts gegen die Vernunft, aber die Vernunft ist doch nicht das Mittel, um zu Gott kommen zu können. Ich begreife deshalb überhaupt nicht, warum der Papst, dessen Rede hier, die er da gehalten hat, die ist ja zur Rede des Jahres 2006 erklärt worden. Was er da alles über die Vernunft gesagt hat und welche positive Rolle er der Vernunft dazu gesprochen hat. Der hat eben leider Luthers Katechismus nicht im Kopf. Ich habe es ja vorhin zitiert. Ich glaube, dass ich nicht aus eigener Vernunft noch Kraft an Jesus Christus, meinen Herrn, glauben oder zu ihm kommen kann. Sondern der Heilige Geist hat mich berufen und so weiter. Da sieht man wieder mal, zu welchen Irrlehren man kommt, wenn man sich weigert, Lutheraner zu werden. Das geht ratzbatz zu einer Irrlehre. Das war doch gerade das Problem des Nikodemus, dass er ein Verstandesmensch war. Das war doch das Problem des Nikodemus, dass er sagt, Mensch, das geht mir nicht in meinen Kopf rein, was der Jesus da sagt. Wie soll das denn vor sich gehen? Wie soll ich, alter Mann, vielleicht nochmal in den Leib meiner Mutter zurückkehren? Ich lese es nochmal vor, wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Er kann doch nicht in den Leib seiner Mutter zurückkehren und ein zweites Mal auf die Welt kommen. Also wenn ein kluger Mensch eine Sache derartig grotesk missversteht und solchen Unsinn redet, da beweist er damit, dass er in Wirklichkeit die Sache sehr genau verstanden hat. Und der Nikodemus hat Jesus ganz genau verstanden. Der versteht, umkehren soll ich nicht in den Leib der Mutter, sondern zu Gott. Und er spürt, jetzt hat Jesus mein Leben angetippt. Der hat mein Herz angegriffen, aber er biegt diesen Angriff jetzt mit dem Verstand ab. Er merkt, jetzt müsste ich Jesus mein Leben geben. Aber vor diesem Schritt, da zuckt er zurück. Und er will erst mal drüber reden. Und deshalb fragt er, ja, wie ist das denn möglich? Ich bin doch ein erwachsener Mensch, wie kann ich über meinen Schatten springen? Wie kann ich meine Vergangenheit auslöschen? Also statt Jesus sein Leben auszuliefern, da flüchtet er sich in eine Diskussion über das Wie. Ich habe auch nichts gegen Diskussionen und nichts gegen das Fragen. Im Gegenteil, es müsste mehr diskutiert und mehr gefragt werden. Ich sage dir nur, durch Diskussionen kommst du aber nicht zu Jesus. Also ein Gebet bringt dich schneller zu Jesus als 10 Tage Diskussion. Denn über die Frage, ob du Jesus dein Leben geben willst, da gibt es nichts zu diskutieren. Da gibt es nur ein Ja oder ein Nein. Die Diskussion, das ist die letzte Zuflucht der Leute, die sich nicht klar und eindeutig entscheiden wollen. Die Frage nach dem Wie ist das denn möglich? Das ist die typische Frage von denen, die Zuschauer bleiben wollen. Die dem Hochspannungsdraht Jesus nicht zu nahe kommen möchten. Ich beobachte das immer wieder nach Evangelisationsveranstaltungen. Da sind Menschen von der Botschaft gepackt, die sind angesprochen. Da wird mein Leben verändert. Aber sie haben Angst, diesen Schritt zu Jesus zu tun und ihr altes Leben aufzugeben. Und da versuchen die, sich aus der Affäre zu ziehen. Und zwar durch Diskussionen. Die kommen dann hinterher zu mir und sagen, ach, war ja hochinteressant, was sie da erzählt haben. Wir haben immer gedacht, Kirche ist ein verstaubter Laden, ist ja ganz nett hier bei euch. Auch was sie über den Jesus gesagt haben, gefällt mir ganz gut. Aber, und passt auf, jetzt kommt's, aber da habe ich mal eine Frage, wie ist denn das möglich, dass Jesus Gottes Sohn sein soll? Wie kann Jesus Wunder tun? Wie kann ein Toter lebendig werden? Wie kann ein Mensch, der ein Leben lang als Atheist oder Muslim gelebt hat oder Säufer gewesen ist, wie kann der auf einmal das lassen und neu werden, sich verändern? Wie kann überhaupt einer, wenn er eine Predigt gehört hat, sich bekehren? Ja, Freunde, wie das sein kann, das kann ich euch auch nicht sagen. Ich weiß nur, dass es so ist, und da gibt es in der Bibel eine Menge Beispiele und auch aus dem Leben. Manche bekehren sich sofort, manche brauchen länger, und so einer mit einer längeren Leitung, das war auch der Nikodemus, das muss man den Intellektuellen und Professoren zugestehen, die haben eine längere Leitung als andere Leute in solchen Dingen, weil die mehr Gehirnwindung haben, mit denen die nachdenken müssen. Später, als Jesus gestorben war, da hat sich der Nikodemus öffentlich auf die Seite von Jesus gestellt. Aber hier eiert er noch rum und versteckt sich hinter der Frage nach dem Wie. Ich kann dir diese Frage, wie das möglich ist, auch nicht beantworten, weil sie Jesus nicht beantwortet hat. Jesus hat nur gesagt, mit der Wiedergeburt ist das so wie mit dem Wind. Der Wind weht, wo er will, sagt Jesus hier. Und du weißt also gar nicht, wo der herkommt. Und was da los ist, aber du siehst seine Wirkung. Eben war das Blatt noch am Baum und jetzt siehst du, es fliegt über die Straße. Du siehst die Wirkung. Und so ist es mit dem bekehrten Menschen. Wieso aus einem Atheist ein Christ wird, das ist unerklärlich. Du registrierst nur eben noch, war der gegen Gott und jetzt ist der für ihn. Eben noch hing der stur an seiner atheistischen Weltanschauung und jetzt läuft er auf der Straße rum und lädt zu Jesus ein. Nebenbei bemerkt, Jesus hat hier nicht gesagt, der Geist weht, wo er will, sondern er sagt, der Wind weht, wo er will. Ich höre und lese immer wieder aus dem Munde von Kirchenleuten, selbst von Bischöfen höre ich das, dass sie sagen, der Geist weht, wo er will und beziehen sich dann hier auf diese Bibelstelle. Aber das stimmt nicht. Das hat Jesus überhaupt nicht gesagt. Das kann zwar von der Sache her sein, dass der Geist weht, wo er will, weil wir können dem Geist doch nicht verbieten, dass er sich festgelegt hat. Aufs Wort und aufs Sakrament. Und deswegen ist alles andere, was den Geist ohne das Wort haben will, das ist Schwärmerei. Und wenn sich die Schwarmgeister immer wieder für ihre komischen Lehren auf ein Bibelwort berufen, das gar nicht in der Bibel drinne steht, da merkt man doch schon, dass die den Heiligen Geist gerade nicht haben. Also nochmal, Jesus sagt hier nicht, der Geist weht, wo er will, sondern der Wind weht, wo er will. Das ist ein Vergleich. Mehr sagt Jesus nicht und deswegen kann ich dir die Frage, wie das vor sich geht mit der neuen Geburt oder einer Bekehrung, das kann ich dir nicht beantworten. Ich kann dir nur sagen, wenn du hier sitzt und du Kreuz im Hals hängen hast und dich ein Christen nennst und getauft bist, wenn du nicht bekehrt bist, kommst du nicht in Gottes Reich. Jesus sagt hier am Schluss dieses Kapitels, wer an den Sohn glaubt, der hat das Leben. Wer dem Sohn nicht glaubt, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt über ihm. Also entweder du bist wiedergeboren oder du bist ewig verloren. Wer nicht geboren ist, der lebt nicht. Geburt ist lebensnotwendig. Und wer nicht wiedergeboren ist, der hat das ewige Leben nicht. Wiedergeburt ist heilsnotwendig. Die Bibel sagt, Menschen ohne Gott, die sind tot. Der verlorene Sohn, der kam nach Hause und der hatte sehr quicklebendig gelebt. Und da sagt aber der Vater, der war tot. Aber jetzt, wo er nach Hause gekommen ist, jetzt lebt er. Freunde, die Rede von der Wiedergeburt, das ist nicht die Spezialmacke von ein paar besonders frommen Leuten. Das Pochen auf die Bekehrung, das ist nicht die Idee von so ein paar fanatischen Evangelisten. Sondern das hat Jesus selber gesagt, hier Johannes 3, Vers 3, nur wer von Neuem geboren wird, der wird in Gottes Reich kommen. Und deshalb frage ich dich, bist du wiedergeboren, bist du bekehrt? Bist du ein Kind Gottes? Kannst du auf diese Frage ein sofortiges, klares Ja sagen? Also ich habe dich jetzt nicht gefragt, wann du dich bekehrt hast, sondern ob du dich bekehrt hast. Die Frage nach dem Wann, die ist gar nicht so entscheidend. Also wenn mich jemand fragt, wann ich mich bekehrt habe, dann muss ich so antworten wie die Negersklaven in Amerika. Die haben, wenn man die gefragt hat, wie alt bist du, wann bist du geboren, da haben die oft gesagt, ja, wann ich geboren worden bin, das weiß ich nicht. Aber dass ich lebe, das weiß ich. So kann ich zum Beispiel auch kein Bekehrungsdatum angeben. Könnte meine Konfirmation gewesen sein, aber ich kann kein so richtiges Datum angeben. Aber wenn du mich jetzt fragst, lebst du mit Jesus, dann kann ich sagen, ja, ich lebe mit Jesus, ich gehöre zu ihm. Wenn du nicht auf diese Frage, bist du ein Kind Gottes, bist du wiedergeboren, wenn du da kein sofortiges Ja dazu findest, na, dann kannst du ja zum Beispiel heute zu Jesus sagen, du, jetzt möchte ich aber mal endgültig zu dir gehören. Dann kannst du ja heute in Gottes Reich eintreten und heute sein Mitarbeiter werden und dann heute vielleicht einen Job drüben auf der Messe finden. Ich sage dir nur, wenn du einen Job suchst, egal als was in der Mission, also ohne Bekehrung, ohne Wiedergeburt, da lass es sein, da machst du bloß dich und andere unglücklich. Aber wenn du ein bekehrter, wiedergeborener Mensch bist, dann mach die Augen auf und such dir was. Der Nikodemus, der war sozusagen schon mit einem Bein im Reich Gottes drin. Da kratzt er im letzten Moment die Kurve mit seiner Frage, wie kann man wiedergeboren werden? So ein Professor, der will es eben ganz genau wissen. Jesus ist kein Professor. Der war noch nicht mal Theologe, der war Laie, der hat ja noch nicht mal Theologie studiert. Jesus, der macht es nicht kompliziert. Bei Jesus ist alles ganz einfach. Jesus lässt sich nicht auf das flache Niveau unserer angeblich vernünftigen Argumente runterziehen. Jesus diskutiert nicht, gleich gar nicht über die Bekehrung und gleich gar nicht über das Wie der Bekehrung. Jesus erklärt nicht umständlich, wie das möglich ist, sondern er erklärt kategorisch, dass Christsein ohne Bekehrung nicht möglich ist. Und mit dieser kategorischen Erklärung, da will Jesus sagen, wie das mit der Wiedergeburt ist, das kannst du nur erleben. Und wenn du es nicht erlebst, dann kannst du es nicht verstehen. Und dann hältst du es eben für einen religiösen Tick oder irgend sowas. Wenn du es aber erlebst, das heißt, wenn du Jesus dein Leben ganz übergibst, dann fragst du nicht mehr nach dem Wie. Also wenn du noch nie verliebt warst, da kann dir auch keiner beschreiben, wie das ist. Und wenn du mich fragst, der Pfarrer, wie macht man das, sich verlieben, da kannst du sagen, du Döskopf, das macht man nicht, das ist man. Oder man ist es nicht. Das ist ein Geschenk. Und so kann auch Jesus dem Nikodemus seine Frage nach dem Wie nicht beantworten. Wie man das macht, neu geboren werden. Der sagt nur, komm, liefere mir dein Leben aus. Und dann merkst du es schon. Verstehst du, Nico, es geht hier nicht um gescheite Argumente und kluge Fragen nach dem Wie. Sondern es geht einfach um die Frage, bist du bereit, nicht nur über Jesus nachzudenken, sondern bist du bereit, ihm nachzufolgen? Wenn es um den Glauben an Jesus geht, da musst du nicht alle damit zusammenhängenden Probleme und Fragen vorher schon geklärt haben und durchdenken. Das ist doch weder möglich noch nötig. Du kannst nicht sagen, erst muss ich das alles mal ganz genau wissen, wie das funktioniert, und dann komme ich zu Jesus. Das funktioniert genau umgedreht. Erst kommst du zu Jesus und dann siehst du, wie es funktioniert. Solange du dich noch hinter der Frage nach dem Wie und deinen klugen Argumenten versteckst, da kommst du mir vor wie einer, der in seinem Haus sitzt Fensterläden zugeklappt, Rollo runter, Gardine davor. Und sitzt in der dunklen Bude. Und ich sitze davor, auf der Wiese, wo die Sonne hinscheint. Und sage, hey, mach mal einen Fensterladen auf, mach mal die Fenster auf, komm mal raus. Die Sonne scheint, die primeln. Es ist warm und schön und Frühling. Und du sitzt in deiner Bude und sagst, kann ich mir alles gar nicht vorstellen. Luther hat mal gesagt, ein Christ ist ein Mensch, der aus einem dunklen Haus in die Sonne springt. Mensch, komm raus, Nico, komm raus aus der Hütte und spring Jesus in die Arme, der erwartet dich mit offenen Armen. Mit dem reden wir jetzt.